Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Und in dieser Folge reden wir über die neue Bußgeldkatalognovelle und außerdem erzählt uns Michel, wie eine kurzfristige Rennvorbereitung relativ mies zu handeln ist. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Es ist wieder Sonntag, das heißt, Jan steht buchstäblich in seinem Kleiderschrank, um euch die beste Soundqualität für diesen Stammtisch garantieren zu können. Mit mir dabei ist heute auch wieder Michel. Michel, hallo und herzlich willkommen, schnapp dir ein Bier.
Hallo Jan, grüß dich. Ich bleibe heute bei Kaffee und muss mich gleich an dieser Stelle bei allen entschuldigen. Ich stehe nicht im Kleiderschrank, sondern sitze einfach nur im Schlafzimmer, immer noch Corona Homeoffice Time sozusagen. Dementsprechend bitte ich etwaige Soundqualitäten, Lastspitzen etc. zu entschuldigen. Da muss ich hier ganz noch ein bisschen am Setup arbeiten. Aber es geht ja zum Glück hier hauptsächlich um Motorradinhalte und weniger um Audioqualität. Toi, toi, toi. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht krumm, wenn es mal ein bisschen zwickt und zwackt.
Warte mal, bis wir über Auspuffe reden und Praxis-Soundbeispiele bringen wollen, wie dann das ausartet.
Ja, da müssen wir tatsächlich dann aufpassen. Ich habe jetzt im Rahmen der Vorbereitung der Schnittgeschichten hier für den Podcast tatsächlich so ein Video mir angeschaut und das kann derbe auf die Ohren gehen, wenn man da das falsche Setup gewählt hat und ja dann quasi normale Sprachlautstärke gewohnt ist und dann der Auspuff reinknallt. Wobei man da ja sagen muss, ich glaube, das ist schwer abhängig, was für ein Triebwerk das ist. Also so ein hochdrehender Vierzylinder ist dann doch deutlich ja schmerzhafter, glaube ich, als so ein bollernder V2 oder vielleicht auch ein Triple von Triumph zum Beispiel. Ja, aber das ist ja, wie gesagt, nicht das Thema. Jetzt haben wir über Auspuffsound schon gesprochen. Jan, warst du jetzt die ersten Tage mal fahren? Wir haben ja jetzt ja endlich Corona-Lockerung. Auch in Bayern darf jetzt wieder am Kabel gezogen werden. Und jetzt spielt auch das Wetter so ein bisschen mit. Du hattest ja beim letzten Mal schon erzählt, du warst feuchtfröhlich unterwegs auf der ersten Tour mit deinem Dad. Hat es in der Zwischenzeit mal gelangt, normal zu fahren und sich wieder so ein bisschen einzugrooven?
Ja, heute tatsächlich kam ich jetzt gerade zurück von der ersten, wie soll man sagen, Rundtour, sprich Startpunkt und Endpunkt ist dann auch derselbe. Hier im Voralpenland bei wunderbarem sonnigen Wetter, also es hat alles perfekt gepasst. Das Gefühl ist jetzt auch so langsam wieder da, gleichzeitig aber auch die Erkenntnis, dass der Reifen schon wieder so dermaßen abgebaut hat, dass ich meinen Saisonbeginn direkt in den nächsten Wochen mal wieder unterbrechen darf, um meine zwei linken Hände zu verwenden, mich aufzuregen. Und wie das dann ausgeht mit einem neuen Reifen, ja, kann ich ja dann mal erzählen. Ich bin gespannt. Warst du denn auch unterwegs?
Ja, ich war tatsächlich heute auch unterwegs. Ich habe noch ein Testmotorrad aktuell in der Garage, das ich unbedingt noch ausführen musste und ein paar Eindrücke zu sammeln und auch ein bisschen Video dazu zu machen. Und ja, war tatsächlich zum Sonntag unterwegs. Eigentlich ein Tag, den ich meide wie die Pest, wenn es ums Thema Motorradfahren geht, weil man sich einfach die Straße mit gefühlt allem und jedem teilen muss, also vom Sonntagsfahrer, vom Opi, über die Rennradfahrer, über die Wandersleute, über, keine Ahnung, Mofa- und Rollerfahrer, also es trifft sich ja quasi alles zum Sonntagsausflug und da wird es ja dann ganz schnell unspaßig, wenn es um das Thema, ja, entspanntes Motorradfahren geht, deswegen habe ich so immer noch so eine Gewohnheit aus den Studienzeiten tatsächlich, ziehe ich es vor, unter der Woche irgendwie zu fahren, das geht aber natürlich nicht immer. Und was am Sonntag mich natürlich auch immer so ein bisschen beängstigt, ist die Rennleitung. Die sind natürlich dann, weil sie ja genau wissen, es sind alle unterwegs und
ja, da ist Jagd so.
Ja, genau. Und du hast ja dann sprichwörtlich die Sonntagsfahrer, ne, also die Leute, die halt mit dem Motorrad auch unterwegs sind und einfach sonst nicht die Möglichkeit haben und es dann halt auch gern mal fliegen lassen. Und ja, da legen die natürlich dann die Leinen aus oder besser gesagt die Radarmessfallen. Und versuchen so viele Punkte wie möglich zu verteilen. Und zwar nicht im positiven Sinne. Deswegen bin ich sonntags nicht so besonders gern unterwegs. Und ich muss sagen, so wie ich es gerade beschrieben habe, heute war wieder so ein Paradebeispiel. Ich war jetzt hier im Odenwald. Wandersleute vom Feinsten, gefühlt Tour de France 0.5. Also so die Semi-Pro-Armada in riesigen Gruppen unterwegs. Also alles so suboptimal. Und was mir halt tatsächlich auch wieder aufgefallen ist, Thema Geschwindigkeitsbeschränkungen in den wirklich schönsten Motorradabschnitten. hier unterwegs gewesen, so eine Mini-Serpentinen-Strecke gefunden. Ich sag mal so, schmale Landstraße, aber wirklich piekfeiner Asphalt und Leitplanken und Unterverschutz und alles vom Feinsten, ne?
Aber weißt du noch, wo das war, oder war das wieder so ein, ach, ich bin aber der Sonne nachgefahren und
erwischt, also ich bin tatsächlich wieder der Sonne nachgeorgelt und habe keine Ahnung, wo ich gewesen bin. Irgendwo im Odenwald, östlich von Darmstadt, so diese Ecke.
Würdest du es wiederfinden?
Ich glaube, ich würde es wiederfinden. Das ist wirklich quasi, könnte irgendwie jetzt in Zukunft zum Teil meine Haus- und Teststrecke werden. Ich versuche ja, wenn ich jetzt irgendwie Testmopeds habe, immer die gleichen Strecken zu fahren. Einfach um vergleichbare Bedingungen zu haben, wenn ich dann quasi das nächste Motorrad habe oder einen anderen Typ habe, um einfach zu sehen, Okay, wie funktioniert das in den verschiedenen Abschnitten, schlechter Asphalt, schnelle Strecken, Autobahn und so.
Ja, und wird diese Strecke dann dazugehören oder nicht?
Unter der Woche vormittags vermutlich, weil, und jetzt kommt man nämlich zum Punkt, dieser Abschnitt war tatsächlich auf 40 km/h reduziert. Und man kennt das ja irgendwie von der Schwäbischen Alb oder aus dem Schwarzwald. Ne? Da gibt es ja auch so Hotspots, will ich jetzt mal sagen, und vielleicht auch Unfallschwerpunkte oder Raserschwerpunkte, wo es tatsächlich auch mal 50 oder 60 sind. Aber die 40 km/h, die haben mich wirklich stutzen lassen. Das war wirklich abgefahren. Und was mir da auch ganz doll Bauchweh gemacht hat, war unsere aktuell noch geltende Bußgeld-Katalognovelle, die jetzt zum 28. April, also vor gut zwei Wochen, in Kraft getreten ist. Die nämlich da besagt, 25 drüber oder 26 km/h drüber, außerorts, Lappen weg. Und wenn
das ist dann natürlich, wenn du so einen 40 km/h Bereich hast, für Motorradfahrer bitter.
Ja, vor allen Dingen, ich habe halt überlegt, ne, Stichwort Rennradfahrer, die ja auch mit mir dort unterwegs waren, ne, die überholen nicht rechts.
Ja, die kommen vorbei und winken auch nett und denken, was ist mit dem denn los?
Und du denkst einfach nur, verdammt, ich bin, ich sag mal, Berufspendler, ne, ich brauche mein Auto für die Arbeit und kann es mir halt einfach nicht erlauben, wegen einer Sonntagsdollerei und vor allen Dingen, ne, wegen irgendwo im Nirvana, nicht innerorts, nicht gefährdend, Leitplanken umzäunt, auf einem Kurs, der halt deutlich schneller geht, also auch theoretisch regelkonform deutlich schneller gehen würde, den Führerschein zu verlieren, weil ich mit 66 statt 40 km/h gefahren bin. Wie gesagt, außerorts.
Das heißt, du regst dich so richtig über diese neue Bußgeld-Katalog-Novelle auf?
Ja, also ich meine, wenn man sich den internationalen Vergleich anschaut und vor allen Dingen hier so in die Nachbarländer teilweise, ne, mal abgesehen von Österreich, da sind wir ja hier im deutschen Rahmen tatsächlich noch relativ entspannt, was die Bußgelder angeht. Ja, und eben, ich muss sagen, das ist tatsächlich der Punkt, an dem man ansetzen sollte, ne? Also das Bußgeld tatsächlich, weil die Beträge, die da abverlangt werden, und das ist ja noch das Paradoxe an der Neuregelung, ne, die Beträge, ich weiß nicht, zwischen 41 und 50 km/h zu schnell sind gerade mal 160 Euro, ne? Und du zahlst, ich glaube, du zahlst 70 Euro ab 16 km/h drüber und dann aber nur 160, wenn du ja mehr als 40 oder 50 km/h zu schnell fährst, das finde ich halt einfach lächerlich. Und dann aber auf der anderen Seite den Führerschein wegnehmen, wenn du nur 25 km/h zu schnell bist, ne? Also, das ist jetzt, ich will jetzt nicht verharmlosen, zu schnell zu fahren, aber es gibt halt gerade, wenn du, wie gesagt, regelmäßig mit dem Auto unterwegs bist oder mit dem Motorrad auch, ist ja völlig Wurst. Da geht es halt einfach doch mal schneller, dass man drüber ist. Aber für diejenigen, die halt beides brauchen und mit dem Auto unterwegs sind, und wie oft passiert es, dass du halt irgendwo in eine Autobahnbaustelle reinfährst, ne, und halt dich reinrollen lässt, weil es der Verkehr halt locker zulässt und du halt am 80-Schild noch 106 km/h drauf hättest, ne? Und das würde für dich bedeuten, Führerschein weg, obwohl noch überhaupt die Gefahrensituation oder die Gefahrenstelle noch nicht erreicht ist. Also, da habe ich schon.
Scheiße.
Da habe ich schon richtig geschluckt, als das gekommen ist.
Ja, ja.
Aber das Gute an der Geschichte, du hast es, glaube ich, auch schon gesehen, die Novelle des Bußgeldkatalogs soll ja laut unser aller geliebten Verkehrsminister Andreas Scheuer schon wieder überarbeitet werden, weil sie eben genauso wie wir es jetzt beschrieben haben, oder ich nicht, du ja nicht, ich reg mich ja eher auf wie so ein Rohrspatz, weil sie halt einfach doch so ein bisschen weltfremd ist, vor allen Dingen halt eben die Punkte- und Führerscheinentzugsregelung. Also muss ich echt sagen, ey Leute, mal im Ernst, ne? Also wir haben's ja gerade eben drüber gehabt mit den Radfahrern, ne? Wenn du halt innerorts in der 30-Zone unterwegs bist, und es ist mir tatsächlich heute auch passiert, ne? Innerorts in der 30-Zone unterwegs, du fährst ganz normal auf deiner Spur und rechts überholen dich die Rennradfahrer und du kannst aber eigentlich nicht schneller fahren, weil weil halt einfach der Führerscheinentzug droht. Da muss ich halt sagen, ich glaube nicht, dass die geblitzt oder gelasert werden und dann rausgezogen, obwohl sie theoretisch aufgrund des Geschwindigkeitsüberschusses auch ein gewisses Verkehrsrisiko sind, ne?
Also, okay, ja. Also ich merke, du bist hier völlig auf dem Hasstrichter angekommen und hast, findest so richtig scheiße, keinen Bock mehr. Gehst du ein bisschen in die Richtung, ich hatte das natürlich auch gelesen, das hat ja wirklich Wellen geschlagen, dass das Bundesverkehrsministerium hier nach langer Planung dann doch wieder alles umgerissen hat. Aber zuvor, als es in Kraft getreten wurde oder als es angekündigt wurde, kam ja dann auch schon direkt von verschiedenen Interessenvertretungen Aussagen wie ja, das neue Gesetz sei ja eine Führerscheinvernichtungsmaschine. Und also deine Argumentation ist natürlich schon valide, dass hier vielleicht zwei unterschiedliche Bußgelder oder wie sagt man denn, Strafmaßen verhängt werden, nämlich das eine ist das finanzielle und das andere ist wirklich der Entzug des Führerscheins. Aber gerade grundsätzlich hat man es ja trotzdem noch selbst in der Hand. Also wenn man hier von einer Führerscheinvernichtungsmaschinerie spricht, dann suggeriert das ja so ein bisschen, als wäre da irgendwie ein Beamter, der einfach dasteht mit einer Schere und jedem, der vorbeifährt, den Führerschein durchschneidet. Aber so einfach ist es dann ja doch nicht, weil am Ende des Tages hast du es ja schon selbst in der Hand. Und
oder
jeder Motorradfahrer.
Ja.
Ja, gut, Motorrad dann doch eher in der Hand, aber sei es drum, Haarspalterei. Jeder Motorradfahrer kennt natürlich die Situation, die du da beschrieben hast und da bin ich komplett bei dir. Und das gibt's ja nicht nur im Schwarzwald, im Odenwald, sondern genauso in Thüringen, wie hier auch in Bayern und ja, überall, ja. Und das ist natürlich super ärgerlich. Nicht umsonst sieht man dann auch oft Leute, die den Berg hochgekrochen kommen, danach auf einmal rasant runterballern und 2 Minuten später auf einmal schon wieder an dir vorbeiziehen, die also einmal die Kontrollfahrt gemacht hat. Ob das dann Sinn und Zweck von so einer Führerscheinregelung, von so einer Bußgeldregelung ist, sei auch mal dahingestellt. Aber grundsätzlich ist es ja trotzdem so, dass diese Novelle auch viele berechtigte Punkte gebracht hat. Ja? Und wenn du eben ins Ausland auch schaust, da ist es halt einfach so, dass die Leute sich viel, viel mehr dran halten. Und ich erinnere mich so ein bisschen noch zurück, als diese Punktereform auch kam. Ich glaube, früher durftest du 15 Punkte haben oder so in Flensburg.
18.
Und dann wurde es 18, so
18
ja.
18 sogar, ja.
Oh, ja, guck, du bist halt vom Fach. Das merkt man einfach an jedem Punkt, im wahrsten Sinne des Wortes. und dann wurden es ja 8 und alle so, oh Gott, jetzt, jetzt geht's aber ganz schnell. Ich möchte wieder diese 18 haben. Und zumindest jetzt subjektiv wahrgenommen ist es ja nicht so, dass auf einmal alle Lkw-Fahrer arbeitslos wurden, alle Berufspendler die S-Bahn auf einmal überfüllt haben, sondern man musste sich halt doch so ein bisschen zusammenreißen und es hat dann ja funktioniert. Also natürlich nervt es mich irgendwie auch so ein bisschen, weil ich deine Situation komplett nachvollziehen kann und sicherlich kein Engel bin, sondern der Erste, der wahrscheinlich hier panisch die Bremslichter anlassen würde, wenn er dann irgendwie in so, auf so einer Strecke hinten Auto mit 2 so Höckern oben auf dem Dach sehen würde. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch schon so ein bisschen platt, wie sich dann darüber aufgeregt wurde. Vor allem, weil diese Novelle ja auch sehr, sehr viele gute Punkte mitbringt. Gerade den Schutz von Fahrradfahrern und so weiter, also was hier innerstädtisch getan wird. Und das ist meine Form der Berufspendelei. Jeden Morgen, jeden Abend zu Nicht-Corona-Zeiten mit dem Fahrrad durch die Innenstadt fahren. Und dann nervt es mich halt einfach schon massivst, was da halt irgendwie abgeht. Also das ist eben immer so diese Perspektivenfrage. Aber grundsätzlich hast du natürlich schon recht, muss man denn dann direkt den Lappen abgeben und das kann man sicherlich anzweifeln.
Ja, absolut. Also das, da muss man ja ganz differenzieren und ich glaube, das wird halt auch im breiten Rahmen hier getan. Ne? Niemand regt sich tatsächlich über die Regelungen oder Anpassungen auf die Fahrradfahrer zugutekommen, das Falschparken betreffen etc., also Parken zweiter Reihe und eben Parken auf Fahrradwegen etc. Und Rettungsgasse, da wurde ja hart dafür applaudiert sogar, ne? Das ist ja nicht das, das ist ja tatsächlich nicht der Streitpunkt, sondern es geht eben tatsächlich um die haarigen Angelegenheiten, wenn es denn tatsächlich so an diesen, ich sag mal, niedrigen Grenzbereich kommt. Und was man da an der Stelle auch dazu sagen muss, ich bin jetzt vor kurzem auch geblitzt worden, und zwar in Sichtweite.
Wer hätte das denn gedacht?
Ja, ich war total überrascht, passiert mir sonst eigentlich nie. Und es war mehr oder minder in Sichtweite des Schildes für die Geschwindigkeitsaufhebung, ne? Also quasi alle Beschränkungen weg. Und war 100 Tote oder was. Und ich war ein Tick zu schnell und denk einfach nur, yo, wir sind jetzt hier dreispurig. Wie gesagt, die Geschwindigkeitszone wird jetzt direkt dann demnächst aufgehoben und trotzdem werde ich hier noch geblitzt. Das ist halt was, wo ich sage, boah, haarig, ne? Da fühle ich mich schon so ein bisschen in Richtung Wegelagerei gedrängt, ne? Von dem, was da passiert. Und um nochmal auf diese Punktegeschichte einzugehen, das ist tatsächlich, also von 18 auf 8, das ist tatsächlich nicht so ohne, denn diese Punkte werden ja nicht nur verteilt für Geschwindigkeitsüberschreitungen, sondern natürlich auch für technische Mängel im weiteren Sinne. Zum Beispiel ist es ja so, dass du für einen abgefahrenen Reifen einen Punkt bekommst, ne? Und in der Regel sind ja Reifen nicht einseitig, oder beziehungsweise ist ja nicht nur ein Reifen abgefahren, sondern weil du die ja zeitgleich nutzt, wenn du jetzt keine technischen Probleme hast, irgendwie Sturz oder Spur oder sowas verstellt, das sind ja zum Beispiel beide Räder auf der Vorderachse abgefahren und du kriegst in so einem Fall pro Reifen einen Punkt. Das heißt, das heißt, ein Vergehen, zwei Punkte. Und nehmen wir mal an, jetzt ist Ende des Winters, du hast es mit dem Winterreifen nicht so genau genommen, ne? Und bist halt ob des schönen Wetters mit über 40 km/h zu viel unterwegs, ne? Wirst von der Polizei angehalten und die stellen fest, ihre vier Winterreifen sind abgefahren, das ist jetzt Worst-Case-Szenario, ne? Dann hast du deine 8 Punkte auf einmal voll. Wobei, da bin ich nicht ganz sicher, da gibt's ja diese diesen Umstand von in Tateinheit, ne? Dass du quasi nicht für zwei Dinge belangt werden kannst, die in einem Vorgang passieren. Also zum Beispiel, wenn du mit zu hoher Geschwindigkeit eine weiße Linie überfährst, wirst du nur für den, ich glaube, höherwertigeren Verstoß geahndet und kriegst nicht beides aufgebrummt. Also, aber theoretisch könntest du wirklich innerhalb kürzester Zeit deine 8 Punkte sammeln, ohne
ja,
da
man,
jetzt.
Also, ja. Man merkt schon, du kennst alle Ecken und Lücken und wie auch immer, also an die Zuhörer, die vielleicht hier mehrfach belastet wurden, wendet euch ruhig an Michel, der scheint sich da auszukennen und die gewissen Lücken dann vielleicht doch auch schon mal genutzt haben. Ich erinnere mich auch, dass du mir mal irgendeine Story erzählt hast mit Fahrtenbuch und hätte ich doch dies und das gemacht, wo ich nur dachte, okay. Ich wollte aber nochmal kurz eins
darstellen. Hätte nicht ich, das war ein Bekannter, dem das passiert ist, dem hätte ich dann damals dies und das empfohlen. Genau.
Ich wollte nur eins noch klarstellen. Also, bevor ich mich hier selbst in so eine absolute Streberecke stelle, weil die mag auch keiner, der sagt, ja, ist total toll mit diesem neuen Bußgeldkatalog und ja, ihr müsst ja einfach alle nur langsam fahren, dann habt ihr es ja selbst in der Hand. Das wollte ich damit gar nicht bezwecken. Ich finde nur einfach dieser reflexartige Hass, der dann kommt von manchen Interessenvertretungen und auch die Formulierung einfach, boah, also als ich dieses Führerschein-Vernichtungsmaschine gelesen habe, da dachte ich einfach nur so, oh, wie plump. Also einfach richtig dumm. Ich denke halt, eine sinnvollere Lösung könnte ja vielleicht auch einfach mal sein, dass man über einkommensabhängige Bußgelder nachdenkt, also einen gewissen Mindestwert und dann einfach sagt, so, damit es auch gleichmäßig wehtut, weil das ist ja immer so der nächste Punkt, ja. Der, sag ich jetzt mal ganz platt, Porsche-Fahrer, der halt dann geblitzt wird und der nur ein Bußgeld bekommt, der lacht da halt drüber, wohingehend, dass vielleicht jemand anderem, dem das dann so passiert, der deutlich weniger Einkommen hat, natürlich schon viel, viel mehr eine Bredouille bringt. Und das ist ja irgendwie auch nicht so ein ganz großer Fairness-Gedanke.
Absolut. Das ist ja auch das, was ich vorhin gemeint habe, ne? Diese Punktestaffelung ist ja das eine, aber das Absurde ist eben die Tatsache, dass du halt einfach 40 km/h zu schnell fahren kannst, ne? Und nehmen wir mal jetzt deutsche Autobahn. Das ist jetzt nicht ein Geschwindigkeitsbereich, in dem du dich mit einem Opel Corsa oder, keine Ahnung, einem Suzuki Swift in der Regel bewegst, ne? Sondern das ist halt schon eher ein Bereich, in dem du mit hoch- und stark motorisierten Fahrzeugen vorstößt, ne? Und die Fahrzeuge bedingen in der Regel entweder einen potenten Arbeitgeber, aber oftmals eben auch das entsprechende Einkommen dazu. Und da sind die 160 Euro, ja, das ist halt nur bedingt schmerzhaft. Ne? Ich glaube, in Schweden ist das ja, glaube ich, so, ne? Dass sie so ein einkommensgestaffeltes Bußgeldsystem haben, wo es dann richtig, richtig haarig wird hinten raus. Also wo es ja, dann in die
vollkommen
Tausende,
in Ordnung.
Und ich Tausende von 10.000 Euro geht. Ne?
Bei jedem anderen Vergehen oder Bußgeld, das du ja sonst irgendwie, ich kenne mich da jetzt nicht ganz ausreichend aus, aber in der Rechtsprechung ja irgendwie hast, wenn du Tagessätze zahlen musst, dann hängen die ja auch immer von deinem Einkommen ab. Deswegen ist es eigentlich total überholt, dass es da in diesem Sinne einfach nur so einen fixen Betrag gibt. Ich weiß nicht, ob das Problem vielleicht ist, dass man da hin und her schieben kann, gerade als Motorradfahrer dann immer sagen kann, ja, an dem Tag ist gerade mein arbeitsloser Nachbar auf dem Motorrad gefahren und sich da so aus der Bredouille zu ziehen. Aber da steckt dann ja so viel kriminelle Energie hinter, dann ist es halt vielleicht auch so. Keine Ahnung. Aber was ja eigentlich das, der größte Aufreger an diesem ganzen Thema meines Erachtens ist, ist einfach diese Tatsache, dass diese Novelle 3 Wochen in Kraft ist und jetzt auf einmal der Scheuers-Andi hier aber ganz stark zurückrudert. Und als ich das halt gelesen habe, da dachte ich einfach nur so, ernsthaft, Leute, da fragt man sich dann halt schon, was passiert da eigentlich gerade? Ist es so gewesen, dass hier diese Mautgeschichte passiert ist, schlechte Presse und alles schlimm und der Andi kommt dann da ins Ministerium und sagt, Alter, scheiße, hier ganz schlechte Publicity, wir müssen was machen. Und alle so, gute Idee, müssen wir was machen. Dann sagt er, ja, was können wir denn machen? Ich habe kein Geld zur Verfügung, dass wir hier irgendwie neue Straßen bauen können. Lass uns mal irgendwas anderes machen. Und ob die dann einfach nachmittags da saßen und dann irgendwie so in 2 Stunden diese neue Novelle formuliert haben, das würde mich allerdings stark wundern, weil es sahen ja auch ein paar gute Aspekte da drin. Das heißt, wenn es anders der Fall gewesen wäre, das heißt, die saßen da wirklich mit keine Ahnung wie vielen Leuten über Wochen hinweg da und haben das dann auch geprüft, haben ja hoffentlich auch die Rechtslage geprüft, bevor das vor irgendwelche Gerichte geht und dann alles annulliert wird, haben hoffentlich noch keine Verträge abgeschlossen mit irgendwelchen anderen Unternehmen und haben sich dann Gedanken gemacht, so und so wollen sie es machen. Warum sitzt dann da keiner da und sagt, Leute, wir können es machen, ich bin hier jetzt vielleicht PR-Berater oder sowas, macht euch halt drauf gefasst, dass es im Anschluss vielleicht 1 Stunde dauert, bis es die erste Stellungnahme von irgendeinem Automobilclub oder sonst jemanden gibt. Das kann mir doch niemand erzählen, oder? Also das ist doch der Wahnsinn. Dann sagen die so, oh scheiße, Alter, da gibt es eine Petition. Oh, damit haben wir ja nicht gerechnet. Eieiei, da sind Leute dagegen. Oh scheiße, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ach komm, dann nehmen wir es wieder zurück. Ja, das ist doch einfach nicht wahr, oder?
Vielleicht ist es ja tatsächlich da so ein bisschen der mangelnde Bezug zur Realität. Wenn ich mich nicht täusche, sind wahrscheinlich fast alle von den Jungs, die da in entsprechenden Gremien sitzen und diese politischen Ämter begleiten, ja in der komfortablen Lage, sich fahren zu lassen und selber gar nicht fahren müssen. Und dementsprechend haben die vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, wie sehr man tatsächlich darauf achten muss.
Also meinst du, der Andi hat es dann eines Tages gemerkt, als er festgestellt hat, dass hier, nennen wir ihn Rolf, sein Fahrer an dem Tag nicht mehr erschienen ist und er dann gefragt hat, so Leute, was ist denn hier los, wo ist denn der Rolf? Der hat mich da sonst immer rumgefahren. Ah, ja, Andi, sorry, aber der war da knapp über 20 zu schnell. Dass er dann gesagt hat, scheiße, ich mochte ihn so gern, seine Frau hat mir immer so leckeren Kuchen vorbeigebracht. Meinst du, das war vielleicht der Auslöser?
Ja, es kann natürlich auch sein, dass hier unser Scheuers Andi nach der Sitzung dann freudestrahlend nach Hause gewackelt ist, ne, und seinen Erfolg mit einer Pulle Wein begießen wollte und dann brühwarm von seiner Holden erzählen bekommen hat. Ich weiß nicht, ist er verheiratet? Ach, völlig Wurst, kann auch seine Freundin, der Geliebte, was auch immer. Du Schatz, ich bin mit dem Familienwagen geblitzt worden, war 21 drüber oder 26 drüber und denkt, oh mein Gott, zack. Jetzt ist ja der Lappen weg, ne? Also quasi so dann von der Realität zu Hause sprichwörtlich ein- und überholt.
Ja, aber es ist doch einfach unglaublich. Also wenn man das liest, eieiei. Auf Twitter hatten wir das ja auch und haben schon gemeint, ob das vielleicht auch irgendwie der Planungsstab des Berliner Flughafens gleich mit war. Der soll ja jetzt in Kraft treten und dann haben sie sich mal einen neuen Job gesucht. Und dann kam irgendwie eine Institution, die so ein bisschen, die vielleicht an den TÜV auch erinnert hat und hat gesagt, so Leute, das geht aber so nicht. Aber es ist auf jeden Fall, also das fand ich echt unglaublich. Das kann doch nicht wahr sein. Was planen die denn da? Da müssen doch irgendwie Fachleute eigentlich am Start sein.
Ja, für mich war es aber tatsächlich diese Woche die Nachricht, die gute Nachricht der Woche, die Ankündigung, das eventuell wieder zu revidieren oder zu überholen. Das muss ich an der Stelle noch hinterher schicken. Ne? Ich fahre jetzt ja aktuell im Jahr, keine Ahnung, 70.000 Kilometer circa, würde ich jetzt schätzen, Auto und Motor zusammen, plus minus 5, würde ich jetzt mal sagen. Und da hast du halt einfach schon
auf... Wäre mir schon wichtig, dass es ganz genau ist.
Ja, ich werde nächstes Jahr zur selben Zeit berichten. Ich werde ab sofort Buch führen über jeden einzelnen Kilometer, den ich fahre. Und dann werde ich es euch aber ganz genau erzählen. nehmt mich an dieser Stelle bitte nicht beim Wort. Und ja, genau, also in dem Rahmen ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dir irgendwie mal was passiert. Und ich muss sagen, ich fahre in letzter Zeit tatsächlich sehr, sehr bewusst. Also die letzte Zeit sind jetzt die letzten Jahre schon sehr, sehr bewusst und achte auf Geschwindigkeitsübertretungen und nichtsdestotrotz wird man halt einfach erwischt. Das kommt man nicht umhin, wenn man so viel fährt. Ist natürlich auch gerechtfertigt, ne, weil es ja auch so ein bisschen um die Aufmerksamkeit geht etc. Und ich würde es jetzt auch nicht Führerscheinvernichtungsmaschine nennen, aber es ist auf jeden Fall kritisch für doch so einige Berufsfahrer und ja, von daher, wie gesagt, für mich eine sehr, sehr angenehme Nachricht diese Woche.
Ja, also sollten wir auch nochmal so zusammenfassen, bei aller Häme, die wir jetzt gerade eben über unseren Verkehrsminister ausgelassen haben, wenn es einfach eine vernünftige Lösung im Anschluss gibt, dann ist es ja auch schön und gut. Und am Ende des Tages ist es ja auch immer ein iterativer Prozess, bei dem man einfach auch dazulernen muss und vielleicht gegebenen Sachen anpassen muss. Aber es ist trotzdem irgendwie überraschend, dass nach langer Gesetzesfindung bereits nach 3 Wochen festgestellt wird, dass es halt einfach nicht so geil ist, weil meines Erachtens braucht man dafür einfach keine großen Genies, um festzustellen, dass diese Regelung vielleicht ein bisschen unfair ist und gegebenenfalls aneckt.
Ja, ja.
Aber kommen wir noch zum zweiten Thema. Wir haben noch ein weiteres Thema. Wir können die Überleitung machen über das Stichwort Rennleitung, über die wir eben schon so ein bisschen gesprochen haben. Denn um die geht es tatsächlich an dem heutigen Tag, an dem ihr das sozusagen hört. Denn wir müssen diese Sendung natürlich aufzeichnen, können nicht komplett live sein. Und diesmal sogar noch ein bisschen früher, denn Michel, du stehst enorm unter Strom. Es geht richtig rund und während ihr das da vielleicht hört, könnt ihr ihm nämlich mal direkt die Daumen drücken, denn es geht um alles. Michel, was passiert?
Richtig, wir sind heute, also während ihr das hört, am, was ist das, vorletztes Maiwochenende beim Saisonauftakt des T-Cup, des Triumph Cup. Es gibt verschiedene Varianten, fahren alle zusammen, ist eine, ich sag mal, Hobby-Rennserie, die jetzt Corona-bedingt natürlich nicht mit einem richtigen Rennen stattfindet, aber nichtsdestotrotz, wir sind in der glücklichen Lage, wir können fahren und dürfen da eine Art Sonderprüfung machen. Also leider kein
Rennen. Das kam sehr überraschend.
Das kam jetzt tatsächlich diese Woche sehr überraschend. Ne? Ihr wisst es alle, Einschränkungen, Corona, Sport in den weitesten Bereichen, vor allem wenn es um Risikosportarten geht, noch eingeschränkt. Das lockert sich zwar gerade so langsam, aber wie gesagt, gerade wenn es um das Thema Risikosport angeht, ist man da noch ein bisschen zurückhaltend. Jetzt gibt es aber tatsächlich schon die ersten Renntrainings wieder. Und auch wir sind zum Glück in den Genuss gekommen, an so einer Veranstaltung teilnehmen zu können. Ja, und jetzt geht's tatsächlich hier Knall auf Fall und Hals über Kopf, weil alles, was damit zu tun hat, natürlich über die letzten Wochen sehr im Hintertreffen war. Also es fehlen noch Teile und Versand von verschiedenen Dingen hat noch nicht so wirklich funktioniert und Moped noch nicht vorbereitet. Also bei mir ist das jetzt ganz speziell der Fall, weil ich ja extra für den Cup mir ein neues Motorrad gekauft habe, was als Einsatzgerät noch umgebaut werden muss. Und ja, jetzt war halt die letzten Tage Alarm, noch Teile bestellen, noch Termine machen und ja auch die Reise organisieren, was jetzt aktuell ja auch gar nicht so einfach ist, weil ja die Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten noch extrem eingeschränkt sind, eben auch noch aufgrund der Corona-Situation. Ja, und jetzt sitze ich hier tatsächlich so ein bisschen auf heißen Kohlen und es wird ja es wird ja nicht das erste Rennen, aber mein erster vergleichender Einsatz, will ich jetzt mal sagen. Das ist natürlich schon aufregend genug und jetzt halt noch der Stress im Hinterkopf, okay, ich bin halt einfach materialseitig noch alles andere als vorbereitet.
Vor allem auch noch nie so richtig, eigentlich wolltest du ja auch zum Training, war ja angekündigt und das hat sich ja jetzt auch revidiert.
Ja, genau. Also das erste Auftakttraining, was angekündigt war, Ende April in Oschersleben zusammen mit Bike Promotion. Das wurde leider abgesagt. Da war ja noch Corona-Hochzeit. Ich habe zum Glück den Vorteil, dass ich im Mitte März, also wirklich an dem Wochenende, an dem die ganze Geschichte so richtig Fahrt aufgenommen hat, da war ich zum Glück noch bei Dario Giuseppetti, das ist ein ehemaliger Grand Prix-Fahrer und IDM-Fahrer und habe da zumindest auf kleinen Pitbikes so ein bisschen Pitbike-Training gemacht und zwar unter professioneller Anleitung. War eine sehr, sehr coole Geschichte. Also habe ja schon einige Trainings, also Renntrainings mitgemacht und war tatsächlich auch schon mal so bei so einem Instruktions- oder geführten Profi-Training. Aber das, was ich da mitgenommen habe, das war halt nochmal eine ganz andere Kategorie. Also richtig, richtig cool, hat mir sehr, sehr viel gebracht. Hoffe ich jetzt zumindest. Das wird sich natürlich jetzt unter realen Bedingungen erst rausstellen. Aber gefühlt war die Lernkurve sehr, sehr steil da und ich bin froh, dass ich zumindest das machen konnte, weil ansonsten hätte ich tatsächlich jetzt nur, keine Ahnung, knapp 1000 Straßenkilometer dieses Jahr und wir haben ja das Thema gerade angerissen. Ne?
1000 Straßenkilometer mit einem richtig dicken Mumurand, möchte ich nur nochmal anmerken.
Ja, ja, auf Video gesehen. Ja, genau. Aber du hast ja, jetzt inzwischen hatte ich ja das neue Testmotorrad von Kawasaki, da ist das mit dem Mumurand schon nicht mehr ganz weit her. Liegt natürlich aber auch dran, ich habe es ja vorhin beschrieben, ne? Immer quasi fahren mit angezogener Handbremse aus Sicherheitsgründen. Da ist natürlich Entwicklungspotenzial, was jetzt die sportliche Note angeht. Und es wäre natürlich schon sehr, sehr cool gewesen, das Auftakttraining vorher mitzunehmen. Aber wie gesagt, wenigstens ein bisschen Pitbiken als Basis für die ganze Geschichte. Und ich hoffe, ich werde nicht zu nerdig zu noobhaft dort jetzt am Lausitzring unterwegs sein, sodass ich mich vor meinem Lehrer Dario schämen muss.
Aber wie sieht denn jetzt dein Ablauf auf? Also Motorradteile werden noch angeschraubt, denn geht's ohne Training Freitagabend hin an die Strecke oder wann?
Genau, also jetzt, diese Woche steht noch an, Montagmorgen Termin bei meinem Händler, bei dem ich das Motorrad gekauft habe, zum erstmal Einfahrinspektion machen. Das steht noch auf dem Programm, dann werden wir das Motorrad dort ein bisschen Rennstrecken fertig machen, also ein paar Teile anbauen, ein paar Teile abbauen, die nicht dran sein müssen, wenn man auf der Rennstrecke unterwegs ist, also Blinker etc., Kennzeichenhalter, Gedöns. Dann Reifen natürlich, Slicks werden montiert und ja genau, die ganze Geschichte so ein bisschen für die Rennstrecke vorbereiten. Dann steht noch an, logischerweise das Packen.
Ja, brauchst du ein Lederkombi noch?
Ja, genau. Lederkombi ist jetzt auch noch fortgeschickt. Da müssen ja die Sponsorenaufnäher drauf. Das war jetzt auch noch so ein bisschen ein unter Druck die ganze Geschichte abgelaufen. Ich hoffe, ich kriege den rechtzeitig zurück. Den habe ich jetzt per Express versandt. Und ich hoffe, er wird schnell bearbeitet und ich kriege ihn auch noch rechtzeitig zurück. Jetzt ist ja diese Woche auch noch Feiertag. Das heißt, ein Tag weniger und am Freitagmorgen muss ich ja dann spätestens losfahren. Das heißt, er muss bis Mittwoch da sein. Toi, toi, toi. Ich hoffe, dass das klappt. Ja, dann habe ich so noch ein paar Teile bestellt. Ich muss meinen Renntransporter noch so ein bisschen vorbereiten. Also so ein bisschen was ist noch und zwischendurch muss ja auch irgendwann noch normal gearbeitet werden. Wir stehen jetzt, während ich es erzähle, schon wieder die Schweißperlen auf der Stirn. Ich hoffe, das klappt alles und bin tatsächlich sehr, sehr gespannt auf das erste Wochenende und werde natürlich sehr, sehr gern berichten, wie die ganze Geschichte sich dann entwickelt hat.
Wie hast du es denn gelöst? Hast du eine eigene Box oder Schlafplatz, hast du ja schon eben gesprochen, mit Hotels, schwierig, also schön in den Transporter neben das Motorrad kuscheln?
So wie es aussieht, habe ich einen Platz im Hotel. Bei mir ist ja der Vorteil, ich bin ja dort auch als freier Journalist unterwegs und werde darüber so ein bisschen berichten. Also es ist ja mehr oder minder auch ein halber Arbeitseinsatz. Und
also bist du da so der Streber, der von allen so richtig abgehasst wird? Weil alle legen sich daneben ihre stinkenden Reifen schön in so eine Öllache. Und der liebe Herr Michel schlendert dann in Badelatschen, vielleicht noch ein Slip, wenn es gut läuft, und Handtuch an allen vorbei, sagt die Gott zum Gruße und ab ins Hotel und dann noch in den Spa-Bereich, ja?
Nee, also ich denke mal, es werden tatsächlich sehr, sehr viele versuchen, irgendwie noch runterzukommen. Also die Hotels sind zwar noch so ein bisschen eingeschränkt, aber es gibt wohl Ferienwohnungen und Pensionen, glaube ich, oder zumindest Ferienwohnungen sind wohl schon zugänglich. Ich denke aber, das hat was damit zu tun, dass da nicht so viele Leute logischerweise zusammenkommen, wie es halt in einem Hotel der Fall wäre. Also da werden mit Sicherheit viele pennen, denn die Rennstrecke Lausitzring hat auch logischerweise Auflagen bekommen. Und da gehört eben auch so ein Hygienekonzept dazu. Und es ist tatsächlich auch vor Ort nicht gestattet, zum Beispiel zu duschen. Es gibt dort kein Catering. Ich sag mal, Zusammenrottung und bierselige Gemeinschaften sind untersagt. Und meine Info vom Sachsenring, da hat jetzt das erste Event mit Hafenegger stattgefunden, ist die, dass tatsächlich auch das Ordnungsamt da die Sache strikt kontrolliert hat. Also das wird dann nicht so kuschelig und ich gehe davon aus, dass die Leute, die dort sein werden, entweder mit dem Wohnmobil anreisen und oder mit einem Transporter und da drin pennen werden. Und wenn das nicht geht, es gibt auch viele, die haben irgendwie nur einen Anhänger und kommen mit einem Kombi oder was, die müssen tatsächlich dann raus und dann eben, wie gesagt, irgendwo in der Ferienwohnung oder so übernachten.
Das heißt, der tatsächlich eiskalt in seinem Transporter übernachtet, wird der den Sonntag eh alle meiden, weil er am härtesten stinkt. Ich kann nur hoffen, dass er eine Sturmhaube hat, weil, wie ich in der letzten Folge erzählt habe, eignen die sich super bei solchen Einsätzen, da sie den Schweiß ja perfekt aufnehmen und dadurch die Ekelhaftigkeit der Person vielleicht etwas reduzieren können.
Na, aber okay, toll,
Samstag.
Toll.
Samstag dann erstes freies Training und Qualifying, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau. Also so ist da der Ablauf. Und am Sonntag ist dann morgens ein Warm-up und vormittags und nachmittags eben diese Sonderprüfung, in der dann Zeiten erfasst werden und die dann quasi in die Bewertung des Cups oder in die Gesamtwertung, sage ich jetzt mal, eingehen. Aber wie gesagt, kein richtiges Rennen. Ich habe natürlich keine Punkt- oder Siegambitionen oder sonst irgendwas, aber es gibt logischerweise aufgrund des Setups auch ganze Drumherum-Licht. Also es wird keine Siegerehrung geben, es wird kein Champagner gespritzt, es werden keine Pokale verteilt. Also Champagner ist es in dem Rahmen natürlich sowieso nicht. Wenn, dann ist es wahrscheinlich, wir sind am Lausitzring, wahrscheinlich Rotkäppchen-Sekt, ne? Wäre das normalerweise gewesen, wird's schon, ja. Schön ein bisschen hier. Blubberbrause, ja, aber nee, gibt's leider nicht. Und ich hoffe aber, dass zum nächsten Rennen, das ist dann Mitte Juli in Oschersleben, dass dann die Beschränkungen so weit aufgehoben sind, dass tatsächlich dann auch richtige Rennen gefahren werden können und das Drumherum so ein bisschen entspannter und lockerer wird. Aber wie gesagt, ich bin natürlich heilfroh, dass es jetzt endlich losgeht und wir tatsächlich überhaupt fahren können. Und ja, bin gespannt wie Flitzebogen. Also wird mit Sicherheit eine coole Geschichte.
Jetzt weiß ich ja, Oschersleben kennst du ja auch als Rennstrecke. Da bist du ja auch recht zügig unterwegs, auch wenn du natürlich eine Sekunde langsamer bist als ich. Aber den Lausitzring kennst du ja überhaupt nicht. Also 5 Runden bist du mal gefahren, hast du mal irgendwann erzählt.
Ja.
Das heißt, jetzt auch noch ein paar YouTube-Videos reinknüppeln und nochmal die perfekte Linie finden oder learning by doing?
Nee, ich werde mir vielleicht schon das ein oder andere Video mal angucken. Tatsächlich. Um so ein bisschen zu wissen, wo es lang geht, einfach die Strecke mal gesehen zu haben. Wie gesagt, du hast es gerade gesagt, 5 Runden Erfahrung dort ist jetzt nicht viel. Da hast du vor allen Dingen, ne,
das erste Prost Mal. Übrigens.
Danke. Das Mineralwasser hier nebenbei ist etwas kohlensäurelastig. Seid froh, dass ich euch hier nicht noch mehr akustisch untermalt, die ganze Geschichte kredenze. Genau, also.
Wir haben wir wieder beim Eingangsthema.
Jawohl. Genau, also 5 Runden, damals auch mit einem fremden Moped und ja, auf alles andere als auf die Strecke konzentrieren können. Und ja, deswegen werde ich mir auf jeden Fall da noch das ein oder andere Video, denke ich, mal anschauen. Mal gucken, vielleicht findet sich ja irgendwie ein Nasenbohrer, der so langsam fährt, dass es Sinn macht, sich die Linie anzuschauen und dann quasi eine Basis zu haben, um drauf aufzubauen und dann mich ganz langsam dran gewöhnen. Aber wie gesagt, ich habe keine Ambitionen. Es ist das erste Mal überhaupt. Es ist ein mehr oder minder nagelneues Motorrad. Es wird nicht hundertprozentig perfekt umgebaut sein. Also Serienfußrastenanlage zum Beispiel wird noch mit drauf sein. Und ja, also hinfahren, Spaß haben, ein bisschen im Kreis fahren und gesund und munter wieder zurückkommen. Und dann hoffentlich nächste Woche dann euch erzählen, wie die Geschichte gelaufen ist.
Da bin ich und ich hoffe auch noch weitere Personen sehr, sehr gespannt. Ich drücke dir hier schon mal alle Daumen. Ich glaube, du hast den richtigen Ansatz da gefunden, weil die Vorbereitung ist ja wirklich alles andere als optimal jetzt in so kurzer Zeit mit einem neuen Motorrad, das man nicht kennt, auf einer Strecke, die man nicht kennt, mit Reifen, die man nicht kennt und so weiter und so fort. Ergo, halt uns da auf dem Laufenden. Lass uns wissen, was dann da passiert ist. Ich bin wirklich sehr gespannt und verfolge weiter den Ansatz. Verkrampf dich nicht, gell? Bleib sitzen. Mach kein Käse, Bub.
Kalle, ich versuch's.
Gehört. Und dann belassen wir es auch heute dabei und drücken alle Michel feste die Daumen, während wir das hier hören und sind dann ganz gespannt auf das Ergebnis.
Ich werde berichten. Lasst euch gut gehen. Bis nächste Woche.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.